sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 94. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben heute ein kunterbuntes Programm mitgebracht, darunter auch weitere Eindrücke aus den USA und natürlich der US Open Cup, der in die sehr entscheidende Phase gegangen ist. Wie immer mit dabei ist der liebe Wolf.
Hallo aus Deutschland.
Und wir springen mal erst einmal in den Jägermeister Cup von der League One, der ja auch die nächsten Schritte genommen hat. Da wollen wir vor allem kurz einmal über die Ergebnisse sprechen. Gab es für dich ein Ergebnis, was dich irgendwie groß überrascht hatte?
Ich muss zugeben, eigentlich nicht wirklich. Also zum einen, weil es wieder sehr viele Knappe oder Unentschieden gab. Ich muss zugeben, es sah stellenweise so aus, als würden die Jungs von Chattanooga vielleicht doch den Sieg kriegen. Und in der Lexington dann mit Cameron Lancaster, dem ehemaligen Louisville-Starstürmer, doch noch das Spiel drehen können. Der Rest war, fand ich jetzt nicht so überraschend.
Vielleicht hat Chattanooga das auch so ein bisschen aus der Hand gegeben. Sie haben in der 75. Minute eine rote Karte bekommen. Und erst danach, also in der 92. und in der 96. Minute, kam der Ausgleich und die Führung für Lexington. Ja, ist halt bitter, wenn man führt und dann mit der roten Karte ein Mann in Unterzahl ist und dann am Ende die Partie verliert. Ja, alle anderen Partien waren, wie du schon gesagt hattest, recht knapp. Also beispielsweise Forward Madison gegen Juan Knoxville 1-0. Und auch Spokane gegen Greenville 0-0. Da ist es dann zum Elfmeterschießen gekommen, aber auch das ist jetzt nicht wirklich groß relevant.
Ist halt der Leagues Cup, der halt quasi so ein bisschen gerade noch extra Spiele sammeln soll, weil einfach die Liga ja so klein ist und man halt sonst auf sehr wenig Spiele kommt. Man eben versucht so noch ein bisschen die Teams spielen zu lassen, Erfahrung zu sammeln und eben langfristig halt das dann wirklich zum Leagues Cup zu machen, wo auch dann die Championship mitmachen soll. Und so ist es quasi gerade eine Testphase, um zu schauen, ob alles so funktioniert, ob die Mehrbelastung irgendwie stressig ist, ob alles okay ist. Und daher, solange noch die Gruppenphase ist, kann man, glaube ich, die meisten Ergebnisse noch relativ entspannt sehen.
Na gut, ob es zu stressig wird, da ist vielleicht die League One nicht die richtige Liga, um das zu testen, weil das sind ja eh diejenigen, die viel weniger Spiele haben als zum Beispiel die Championship-Teams, die ja zudem auch noch im US Open Cup gerade mit unterwegs sind. Also vielleicht ist der Zeitraum des Turniers nicht hundertprozentig geeignet, finde ich bis dato.
Ich wäre auch irgendwie dafür, dass man irgendwie sich überlegt, wie man es genau macht, weil mal hat man dann irgendwie 2-3 Wochen Jägermeister Cup hintereinander, dann wird es wieder eine Weile gar keine Spiele geben. Also ich finde irgendwie, sollen sie sich einigen, ob es eine Art In-Season-Tournament ist, mit dann, ich spiele mal rum, 2 Monate nur Jägermeister Cup oder irgendwie vielleicht längere Pausen mit den Blöcken machen, weil irgendwie ist es ein bisschen konfus, immer raten zu müssen, haben wir jetzt Jägermeister Cup oder haben wir jetzt normale Liga? So bauchgefühlmäßig.
Ansonsten, Tormenta verlor zu Hause mit 1-2 gegen die Richmond Kickers und Northern Colorado Hailstorm gewann im Elfmeterschießen aber auch erst gegen Charlotte Independence. Die reguläre Partie endete 2-2. Das war's da eigentlich auch schon wieder mit dem Jägermeister Cup, oder? Also ganz so spannend ist der jetzt gerade in der Phase noch nicht.
Nö, nur aus deutscher Sicht ganz gut. Bei Richmond hat unser Deutscher Adrian Billhardt die beiden Tore geschossen. Das so als kleiner Lob. Der ist ziemlich gut gestartet bei Richmond derzeit und ist so ein bisschen das Aushängeschild aus deutscher Sicht in der League One.
Dann springen wir doch mal in den US Open Cup. Da sind ja noch, oder waren vielleicht, noch einige Teams mit im Rennen. Was würdest du sagen, wie haben sich die USL-Teams geschlagen bis dato?
Also wir hatten ja jetzt das Achtelfinale gehabt, oder im Englischen Round of 16. Ich muss zugeben, bis auf ein Team, was auch in der Liga aktuell ständig auf die Mütze bekommt, waren es doch sehr enge Partien und sehr spannende Partien. In der Hinsicht, ja, würde ich sagen, relativ erwartbar, aber auch ein bisschen schade aus USL-Sicht, weil so die Top-Teams alle rausgekickelt worden sind. und nur so quasi ein Überraschungsteam mit dabei ist, ein gutes Team und der Rest, ja, schauen wir mal.
Als Ergebnisse schon mal vorab, Charleston verlor im Elfmeterschießen gegen Atlanta United, die Partie endete in der regulären oder auch eine. Doch, gibt's Verlängerung? Ich überlege gerade. Beim Jägermeister-Cup machen sie keine Verlängerung, oder? Da gehen sie direkt ins Elfmeterschießen.
Ich meine, ja, genau, aber hier müsste es ganz normal gewesen sein.
Da endet die Partie nach Verlängerung 0-0 und man entschied sich dann im Elfmeterschießen dieses Spiel oder diesem Spiel ein Ende zu bereiten. Der New York City FC 2, also das MLS Next Pro Team, traf auf New Mexico United und unterlag mit 0-3, also ist auch das letzte MLS Next Pro Team jetzt raus. Und ja, der LAFC empfing zu Hause Loudon und gewann mit 3-0, wobei ich auch da wieder finde, also die Losung ist sehr merkwürdig, dass man ein Team, was direkt an der Ostküste sitzt, komplett rüber in den Westen schickt. Da gibt es andere Möglichkeiten.
Dann gab es noch Tulsa, die 4-0 gegen Kansas verloren. Nicht wirklich überraschend, weil Tulsa noch in der Liga auch aktuell verliert. Ich glaube, die hatten jetzt 0-10 Tore aus den letzten drei Spielen wettbewerbsübergreifend. Also die haben wirklich gerade eine richtige Seuchensaison. Daher hat mich das jetzt nicht so überrascht, dass Kansas da relativ locker mit 4-0 gewonnen hat.
Naja, wenn man sich anguckt, wie Kansas manchmal spielt, ist vielleicht doch nicht, doch eine leichte Überraschung. Ansonsten gab es noch das Aufeinandertreffen zwischen Indy und Detroit, was, finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, doch deutlich mit 3-0 endete. Ein bisschen schade, weil Detroit ja an sich recht stark zurzeit ist, aber die Partie war wohl gar nichts.
Dann gab es noch die zwei Aushängeschilder der USL, oder gerade die größten, mitgrößten Namen. Tampa verlor gegen die Jungs aus Dallas mit 1-2. Wobei Dallas recht früh schon 0-2 führte, obwohl Tampa irgendwie alle Statistiken angeführt hatte und halt das eine Tor zu Hause zu wenig war. Und ja, Seattle hat Phoenix rausgeworfen und damit nach Louisville und Phoenix zwei der wirklich besten Teams aus den letzten Jahren oder mit den bekanntesten Teams rausgeworfen. Würdest du sagen, war es überraschend? Ich finde nicht so, weil Phoenix ist diese Saison echt nicht gut. Ich finde es nur schade, weil unser deutscher Rakowski den Pokaltorwart mimen darf und halt jetzt wieder die Bank wärmen muss.
Nee, also tatsächlich finde ich das nicht überraschend. Da finde ich eher die Partie zwischen Tampa und Dallas überraschender, weil Dallas in dieser Saison sehr, sehr schwach ist. Aber gut, an dem Spiel haben sie sich offensichtlich mal zusammengerissen. Also da hätte ich ehrlich gesagt von Tampa mehr erwartet. Zumal ihr einziger Treffer auch erst weit nach der 80. Minute durch einen Elfmeter zustande kam. Enttäuschend, ehrlich gesagt. Ansonsten gab es noch eine Partie, die sehr torreich endete, mit 7 Toren und die sehr wild war, in die Verlängerung gehen musste und dann aber die Entscheidung fiel, nämlich die Partie zwischen Sacramento und den Earthquakes. Also einem USL Championship Team trifft auf ein MLS Team. Was würdest du über die Partie sagen, so ganz allgemein? Wie fandest du sie?
Sehr konfus. Also die Defensive sah oft ein bisschen wie ein Hühnerhaufen aus. Ich hatte gehofft, dass Sacramento es schafft, weil sie hatten Heimspiel und hatten letztes Jahr schon San Jose besiegt. Und ich ging, glaube ich, pennen, da stand es irgendwie 1-1 und dachte so, okay, mal gucken, wie es am Ende ausgehen wird. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, da fielen dann noch einige Tore.
2-3 fehlen dann noch. Fangen wir mal, also die Partie haben wir uns genauer angesehen und fangen wir doch mal direkt mit einer Szene an, die schon kurz nach Anstoß stattgefunden hatte, nämlich dass Sacramento bereits nach wirklich wenigen Minuten ihren ersten Pfostentreffer hatte und da schon mal zeigte, welche Richtung es heute gehen soll, nämlich in die Richtung, ja, die Verteidigungen beider Teams, wie sagt man das am besten, nicht ganz bei der Sache, während die Stürmer vorne gerne einen Schritt vorne waren.
Gehe ich voll mit. In der 11. Minute, also quasi direkt nach dem Pfostentreffer, ging San Jose in Führung. Auch da, muss man sagen, war so ein bisschen das Muster in dem Spiel recht häufig. Man läuft in den Strafraum rein, legt quer und von dort wird eingeschoben. So auch hier, San Jose kommt von links in den Strafraum gelaufen, der Spieler legt quer und Julio trifft aus, ich schätze mal, 2-3 Metern Entfernung, relativ zentral, ganz bequem ins Tor und damit die Führung für die Gäste aus der MLS.
Es dauert nur 6 Minuten bis zur 17. Minute, wo genau auf der anderen Seite eigentlich genau das gleiche passiert ist, nur dass eben in dem Fall Sacramento das Tor durch Kieran Phillips macht. Aber die Szene als solches, fand ich, war eine ziemliche 1-zu-1-Kopie.
Kann man auch zum 2-zu-1 für Sacramento sagen. Und auch da nur von der anderen Seite. Jack Gurr kommt von rechts zum Strafraum gelaufen, legt in die Mitte. Kieran Phillips kriegt den Ball ganz bequem und haut ihn rein. Also ja, altes Muster, Querpass in den Strafraum, kurze Distanz eingeschoben. Beide Spieler aus der Szene davor und 2-1-Führung für Sacramento durch das kopierte Tor und nicht ganz unverdient, hatte ich so vom Gefühl her.
Beide Teams hatten dann immer wieder mal noch verschiedene Chancen. Beide Teams hatten auch Pfostentreffer. Ich überlege nur, zu welchem Zeitpunkt die jeweils waren. Aber so im Laufe des Spiels hatten beide auf jeden Fall Pfostentreffer. Und wollten da gerne noch weitere Tore machen. Es dauerte aber bis zur 80. Minute. Hast du davor noch eine weitere Szene?
Nö, das war sonst nicht so viel.
In der 80. Minute gibt es einen Freistoß für die Jungs aus San Jose. Und in dem Fall, machen sie es tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob sie es so wirklich so clever machen, weil normalerweise würde ich behaupten, sollte das eigentlich die Torwart-Ecke sein. Die wird aber nicht so gut abgedeckt. Und Christian Espinosa kann quasi den Freistoß, der außerhalb des Strafraums natürlich stattfindet, direkt verwandeln, ganz knapp unten links ins Tor rein. Torhüter ist zwar da, aber eben nicht nah genug und kommt nicht mehr an den Ball ran.
Kann man tatsächlich so unterschreiben, sah ich auch nicht. Fand ich, sah nicht so gut aus, die Defensive von von Sacramento gegen San Jose. Schöner Freistoß trotzdem, aber da war irgendwie nicht so richtig aufgepasst, dass man den Ball unten reinzirkeln könnte. Vermutlich dachten die Jungs, dass der Ball über die Mauer geht. Trotzdem schönes Tor, aber halt auch der quasi Endstand in der regulären Zeit. Ging ja dann in die Verlängerung.
Es ging in die Verlängerung und dauerte bis zur 100. Minute. In dem Fall, fand ich, war es tatsächlich auch ein ziemlich schönes Tor. Es waren so 2-3 Kurzpässe, die da gespielt wurden. Und letztendlich wird der Ball perfekt in den Strafraum gespielt. Auf die Füße von Lopez, der dann aus kurzer Distanz einschenken kann. Aber war, finde ich, gut erspielt, gut gemacht. Klar, also die Verteidigung hätte das in jedem Fall besser machen müssen. Allerdings fand ich, dass es durchaus clever gemacht wurde von den Earthquakes. Von daher, nettes Tor.
In der 106. Minute gab es dann den Ausgleich, der mich so ein bisschen an den Schulsport erinnert hat, wo man irgendwie das Ziel hat, mit einem Ball zu jonglieren und ihn bloß nicht auf den Boden aufkommen zu lassen. Um den Strafraum von San Jose spielen sich die Spieler von Sacramento mit sehr vielen kleinen Kurzpässen den Ball hin und her, wobei sie meistens so mit dem Füßchen nach oben lupfen und dann zum nächsten weiter stochern. Schließlich kommt der Ball zu Felipe, der dann im Strafraum steht und den Ball aus kurzer Distanz zum 3-3 einschiebt. War kein schönes Tor, war quasi schon ein Gestocher, aber immerhin der Ausgleich für die Jungs aus Sacramento.
Ich habe mir das notiert als Tiki-Taka-Passspiel, aber geht ja in die gleiche Richtung. Es dauert nur 2 Minuten, dann fällt ein weiteres Tor. Und das ist das entscheidende Tor in dieser Partie. Und in dem Fall muss man sagen, das ist eindeutig ein Fehler der Verteidigung. Sie wissen, wo ihr Gegenspieler steht. Es stehen auch 2 Verteidiger an diesem Gegenspieler. Allerdings lassen sie ihn trotzdem machen. Und dann kann er aus sehr kurzer Distanz den Fuß reinhalten und das Tor machen. Es ist ein Tor für Sacramento. Und der Torschütze ist Herrera. Und dementsprechend steht es der ersten Phase der Verlängerung, zweite Phase ist es schon, dann 4-3. Und das ist halt auch der Endstand. Heißt, die Earthquakes sind raus, Sacramento ist weiter.
Zum zweiten Mal im Jahr in Folge. Das heißt, das wird langsam ein Angstgegner für San Jose.
Na gut, für die Earthquakes ist, glaube ich, aktuell jeder Angstgegner. Also sowohl in der MLS wie auch bei anderen Partien sehen sie überhaupt nicht gut aus. Was man in dieser Partie auch gesehen hat. Aber auch bei Sacramento muss man sagen, da ist auch Potenzial nach oben. Gerade die Verteidigung hat zu viele komische Fehler gemacht bei beiden Teams. Wenn das noch ausgeschaltet wird, dann könnte das vielleicht ganz gut für sie werden.
Gehe ich mit. Also sonst ist Sacramento sehr doch für eine gute Defensive und viele Tore bekannt. Viele Tore gab's, aber die Defensive wirkte wirklich stellenweise sehr, ja, nicht richtig zugeordnet. Man wusste oft nicht so ganz, was soll man jetzt machen und wer kommt von wo, und dann war schon zu spät.
In der nächsten Runde jetzt treffen sie zu Hause spielend auf die Seattle Sounders. Bis dahin müssen auf jeden Fall die defensiven Fehler ausgebügelt werden, weil die Sounders machen gerne Tore. Und da darfst du nicht so anfällig sein.
Bei diesen seltsamen grünlichen Trikots mit diesen blauen Streifen. Da würde ich auch lieber schreiend wegrennen, als gegen die zu spielen. Das passt. Aber Stichwort... Stichwort Viertelfinale, in dem wir mittlerweile sind, ist dann im Juli mittlerweile. Also wir müssen ein bisschen Ruhe vor den nächsten Spielen. Und der Gewinner aus Sacramento gegen Seattle trifft auf den Gewinner der Partie LAFC gegen New Mexico. Finde ich ein echt hartes Los. Also auch wenn New Mexico aktuell das beste Team im Westen ist und auch gewonnen hat gegen San Antonio am Wochenende, Los Angeles FC ist, korrigier mich gerne, immer noch eins der ziemlich guten Teams aus der MLS. Das könnte haarig werden. Also bisher läuft es gut für New Mexico, aber ich glaube, Favorit, auch wegen Heimmannschaft, dürfte Los Angeles sein.
Favorit an sich schon. Allerdings, also auch der LAFC ist dieses Jahr schlagbar. Die Saison läuft jetzt noch nicht so perfekt für sie, wie man es sonst immer kannte. Und wenn sie sich da ordentlich ins Zeug legen, möglich ist es auf jeden Fall. Was ich trotzdem merkwürdig finde, ist, warum der LAFC jetzt wieder ein Heimspiel hat. Also vielleicht will man es ihnen machen.
Was ich auf jeden Fall dazu weiß, ist, dass es ja auch in den letzten Jahren immer so war, wer Heimspiel haben will, der muss auch eine Gebühr bezahlen. Und ich habe beim New Mexico Podcast gehört, dass es dieses Jahr anscheinend so sein soll, dass die Heimmannschaft, die das Heimrecht bekommen will, 40% der Gesamteinnahmen an den Open Cup abgeben müsste. Und dazu kommt, dass New Mexico in der Zeit, wo das Spiel stattfindet, nicht richtig im Stadion spielen kann, höchstwahrscheinlich, weil halt dann wieder Baseball-Season ist. Könnte es auch daran liegen, dass es A, vielleicht zu viel Gebühr war, auf Dauer die Gebühren also quasi abgeben zu müssen als Hosting-Fee, und natürlich eben, dass das Stadion vielleicht nicht zwingend benutzbar ist. Und sich dann halt ein Ausweichstadion, irgendwo ein kleines, nicht so lohnen würde gegen Los Angeles.
Aber die Hosting-Fee ist schon wieder ein interessantes Thema. Und dann muss man sich schon fragen, was läuft da bei diesem US Open Cup eigentlich so falsch, dass ja die MLS schon gesagt hat, so hey, wir haben eigentlich keinen Bock mehr auf dieses Turnier. Und wenn man sich dann anguckt, dass 40% an Hosting-Fee mitgenommen werden, das ist schon ganz schön viel. Ich hätte vielleicht noch verstanden, wenn man sagt, okay, irgendwie 20% müssen an den Gegner mit abgegeben werden. Aber 40% ist schon echt viel.
Ich muss die Jungs mal nach einer Quelle fragen, weil die meinten halt in der Vorschau zum möglichen Auslosung, dass das eben wahrscheinlich schwer wird wegen Heimrecht, weil eben beantragen quasi plus hohe Abgaben und eben Baseball in deren Stadion in der Zeit. Und daher, naja, die MLS wollte ja im ursprünglichen Vorschlag, wenn sie auswärts bei einem Nicht-MLS-Spielteam rankommen, auch 40% der Einnahmen haben. Vielleicht ist das so eine Art, US Open Cup-Idee, das quasi irgendwie doch unter die Hintertür umzuführen. Nur halt ja nicht, dass die MLS das ansagt, sondern der Open Cup nimmt quasi, wenn du Heimrecht haben willst, die 40% mit und verteilt sie dann irgendwie.
Ja gut, wenn sie es dann entsprechend fair verteilen, dann okay. Weiß nicht, mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber auf jeden Fall muss da Entwicklung kommen. Wir haben noch eine Partie, glaube ich, die wir nicht angesagt haben. Das ist Atlanta gegen Indy. Könnte auch ganz interessant werden.
Ich muss sagen, Indy spielt echt gut. Seitdem klar ist, dass das MLS-Team vielleicht kommen wird, gewinnen sie jedes Spiel. Haben ja auch mal eben, wie du schon sagtest, Detroit besiegt und am vergangenen Wochenende Phoenix. Also die sind aktuell ziemlich gut drauf. Atlanta bist du die bessere Einschätzerin, da du die MLS besser verfolgst. Aber ich könnte mich bei Indy durchaus auf einen Sieg vorstellen, dass es weiterkommt. Und ich finde Kansas gegen Dallas als möglichen Gegner jetzt auch nicht unschlagbar, sollte Indy gegen Atlanta dann gewinnen und die nächste Runde erreichen.
Ja, also die nächste Runde wäre dann auf jeden Fall schlagbar für sie. Bei Atlanta ist es so, die haben eine ganz schwierige Saison. Also es läuft bis dato quasi so gut wie gar nicht. Okay, sie hatten zuletzt aber auch die eher stärkeren Gegner, also zum Beispiel mit dem LAFC, obwohl sie zu Hause gespielt haben. Mit Cincinnati, da haben sie auswärts gespielt und es waren immer jeweils nur 0-1 Niederlagen. An sich muss man schon sagen, läuft das für Atlanta noch überhaupt nicht gut. Sie sind dritt- oder viertletzter in der Eastern Conference, also das ist durchaus ein Gegner, den man schlagen kann, den man sogar auch zu Hause mittlerweile schlagen kann. Und ich vermute auch, dass das Stadion jetzt nicht unbedingt das Allervollste sein wird an dem Tag. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Vielleicht fängt Atlanta sich noch, vielleicht bricht Indy ein bis dahin oder vielleicht wird auch volle Hütte sein.
Man könnte zusammenfassend sagen, es gibt noch insgesamt 4 Spiele mit acht Teams natürlich. Also insgesamt 8 Teams, 5-mal MLS und 3-mal USL. Ich bin gespannt, wer weiterkommt, aber ich glaube, wenn, würde ich gerade auf Indy noch mit am höchsten tippen.
Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann springen wir mal in die Championship, was da so am Wochenende los war. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt einmal in die Championship. Dort gab es so einige interessante Partien und wir haben uns vor allem 2 rausgesucht, die ich live mitsehen konnte im Stadion und die wir uns genauer ansehen wollten. Das eine Spiel ist geprägt von Kacktoren und das andere Spiel ist geprägt von keinen Toren. Um es mal grob zusammenzufassen.
Also wir müssen kurz dazu sagen, damit ihr nicht durcheinander kommt. Wir nehmen jetzt am Montag, den 27. auf. Das heißt quasi schon nach dem letzten USL-Wochenende. Heißt, die Woche davor hat El Paso eine Partie verloren gehabt. Und noch quasi während quasi alle Fans nach Hause gingen, wurde die Nachricht verbreitet, dass Brian Klarhout, der Trainer, entlassen worden ist. Und alle sagten, wurde der mitten bei der Gepäckabgabe oder im Lockerroom rausgeworfen. Und ein paar Tage später ging dann die Nachricht durch alle Medien, dass El Paso Wilmer Cabrera als neuen Trainer verpflichtet hat. Ich kenne ihn ja auch persönlich. Ich hatte ihn ja letztes Jahr mit den Toros und dann als Pressemitglied jede Woche die Ehre, mit ihm zu quatschen und würde daher meine Meinung kurz hinten anstellen. Du kennst ihn noch aus MLS-Zeiten und andere von Dynamo oder von Montreal. Gefällt dir die Lösung oder sagst du, El Paso ist nicht mehr zu retten, selbst wenn die da Zinedine Zidane als Trainer hinsetzen?
Oh, das ist schwer zu sagen. Was ich allerdings merkwürdig finde, ist das Vorgehen von El Paso, weil sie doch recht schnell einen recht hochkarätigen Trainer plötzlich gefunden haben, weshalb man natürlich weiß, dass die Trainersuche da schon langfristiger stattgefunden haben wird und auch entsprechende Verhandlungen schon vorher stattgefunden haben, bevor es überhaupt diese Entlassung gab. Also ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwierig, wie da vorgegangen wurde. Normalerweise ist es ja so, Trainer wird entlassen und dann dauert es ein paar Wochen, bis dann ein neuer Trainer kommt. Da kann man dann irgendwie davon ausgehen, okay, sie haben dem Trainer wirklich noch die realistische Chance gegeben, noch das Ruder nochmal rumzureißen. Den Eindruck habe ich hier in der Situation überhaupt nicht.
Gehe ich mit, fand ich auch ein bisschen einen seltsamen Zeitpunkt. Zu Wilmer Cabrera, dem unter anderem gesagt Ex-Houston-Trainer, der war ja jetzt in den letzten Jahren immer bei RGV und hat auch das Team quasi mit aufgebaut als Trainer und Sportdirektor. Ich hatte ihn ja letztes Jahr eben jede Woche persönlich mit ihm das Gespräch geführt auf den Pressekonferenzen. Und ich finde die Verpflichtung sogar sehr sinnvoll aus beiden Sichten. Erstens, er kann in Texas bleiben, kennt ja auch die Region. Er hatte mit RGV ein Team, was direkt an der mexikanisch-amerikanischen Grenze liegt, was auf El Paso ja auch zutrifft, das ja quasi die Schwesterstadt, ich glaube, von Juarez ist. Er ist doppelsprachig heißt Englisch-Spanisch mit hohem Fokus auf Spanisch, ist bei El Paso auch gegeben. Der Hauptunterschied, den ich da sehe, ist halt, dass der Besitzer von El Paso deutlich mehr interessiert ist, das Team auch wirklich aufzubauen und auch gute Verpflichtungen zu machen. Das war bei den Toros nicht. Also ich finde aus beiderseitiger Sicht ein sehr sinniger Trainertransfer, weil er kennt Texas, er kennt die USL, er hat da lange trainiert. Er kommt aus diesem Bereich der Grenzstadt mit mexikanisch-amerikanischen Einflüssen, ist spanischsprachig, englischsprachig, ist ein sehr erfahrener und guter Trainer. Einziger, was ich halt ein bisschen kritisch finde, er ist ein bisschen ein One-Trick-Pony. Also ihm fällt es oft ein bisschen schwer, so ein bisschen seinen Plan im Spiel anzupassen. Und ist halt, wenn man die Taktik gut kennt und sich darauf einstellen kann, ein super Trainer. Aber er wird jetzt nicht mehr so viel sich ausdenken können, was er nicht eh schon immer gemacht hat. Wenn El Paso sich darauf einstellen kann und ihm die passenden Spieler gibt, sehe ich das als eine echt durchaus gute Lage an, doch noch die Playoffs zu schaffen. Wenn nicht, könnte schwierig werden. Aber unterm Strich, keine schlechte Wahl, ergibt aus allen Seiten Sinn. Nur wie du schon gesagt hast, der Zeitpunkt der Verpflichtung war ein bisschen seltsam. Also den Trainer quasi noch mitten nach dem Spiel im Locker-Room quasi öffentlich zu entlassen, so Pi mal Daumen vom Gefühl her, und schon tags darauf einen neuen zu präsentieren, ja, irgendwie nicht ganz stilvoll.
Ja, da müssen wir mal abwarten, wie sich da El Paso jetzt entwickelt. Wie lief denn Ihre erste Partie?
Sie haben gewonnen und sie haben das letzte ungeschlagene Team aus dem Osten besiegt, und zwar Charleston Battery. Charleston hatte einen Mann in Unterzahl in der ersten Halbzeit noch, spielte aber trotzdem und trotz Open Cup in den Beinen doch mehr als dominant gegen El Paso, auch in der zweiten Halbzeit. Unterm Strich hat El Paso dann aber auch mit Kontertoren gearbeitet und hat dann nach dem Ausgleich von Charleston noch das umjubelte Siegtor mit Armando Moreno gemacht. Per Konter und unterm Strich einfach halt die Chancenverwertung ausgenutzt. Ärgerlich für Charleston, gut für El Paso, aber ich würde sagen, man hat das bekommen, was man erwartet hat. Also defensive gute Arbeit für El Paso, wofür Wilmer oft bekannt war, Konterattacken, und unterm Strich hat natürlich auch dann so ein bisschen die rote Karte geholfen, die man halt mal nicht gemerkt hat bei Charleston. Also noch mit 10 Mann haben sie trotzdem locker 70, 75 Minuten sehr dominant gespielt, als hätten sie noch 11 Mann.
Na, dann mal abwarten, ob El Paso sich dann in den nächsten Wochen genauso weiter fortsetzen kann oder ob sie dann recht bald wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.
Aber immerhin, Wilmer hat jetzt in einem Spiel genauso viele Siege geholt wie Brian Klarhout in 12 Spielen davor, wenn man das Open Cup Spiel mit dazu rechnet.
Ja, na gut. Man muss dann jetzt aber auch kritisch fragen, wie viel Arbeit steckt da tatsächlich von Cabrera schon drin und wie viel Arbeit ist noch vom Trainer davor?
War auch nur humorvoll gemeint. Nach Motto, du hast einen Sieg gehabt, hast du im ersten Spiel geschafft, schon mal so viel erreicht an Siegen wie dein Ex-Trainer, aber nee. Man muss es beobachten und wir werden es für euch beobachten. Aber immerhin, El Paso gewinnt mal wieder, Charleston verliert zum ersten Mal in der Liga und hat jetzt in der Woche ja die ersten Niederlagen einstecken müssen. Erst im Open Cup gegen Atlanta und dann in der Liga gegen El Paso.
Ich würde ja sagen, zeitgleich hat ein anderes Spiel stattgefunden. Allerdings, ich habe zumindest immer nur den Ticker auf dem Handy gehabt, hatte ich den Eindruck, dass das Spiel von Charleston und El Paso irgendwie später angefangen hat oder sich da irgendwie eine größere Verzögerung hinzugetan hatte. Weil nämlich als die andere Partie, die zur gleichen Zeit stattfinden sollte, bereits beendet war, startete die Charleston-El Paso-Partie erst zur zweiten Halbzeit, glaube ich. Also da gab es einiges an Verzögerung. Ich spreche von Hartford Athletic, die zu Hause gespielt haben gegen Monterey Bay FC. Das war meine Chance, endlich ein komplettes Spiel von Hartford zu sehen. Und ich wurde mit bestem Wetter belohnt. Es war strahlender Sonnenschein mit nahezu vollständig blauem Himmel. Quasi keine Wölkchen am Himmel. Und ja, konnte ich die Partie von Anfang bis zum Ende sehen. Und das Warten hat sich dann am Ende ja auch gelohnt, weil es war die $1 Hot Dog Night.
Haben sie denn geschmeckt im Connecticut? Oder sagst du, naja, da gibt's andere Staaten, die machen die schöne?
Ich habe ehrlich gesagt in den USA jetzt noch gar nicht so viele Hotdogs gegessen. Das waren die ersten, die ich gegessen habe. Und für einen Dollar ist es okay. Was aber witzig ist, ich habe ja extra in den letzten Tagen immer schön Dollarscheine einbehalten. Man kann im Stein aber nur mit Karte zahlen. Also wenn du da für einen Dollar einen Hotdog kaufen willst, kannst du den nur mit Karte zahlen.
Schön, wenn du beim Bäcker für 20 Cent nur ein Brötchen kaufst und dann Karte zahlen musst. Nur halt im Stadion.
Ich habe, glaube ich, auch niemanden gesehen, der nur einen Hotdog kauft, sondern alle haben natürlich mehr Hotdogs dann gekauft. Und das war auch auf Massenabfertigung ausgelegt alles. Aber ja, war trotzdem irgendwie merkwürdig, dass man nur mit Karte zahlen kann und nicht mit Bargeld. Aber okay, das ist so die Policy. Was übrigens interessant war, die Leute, die hinter diesem Essenstand waren, das sind ja alles Ehrenamtliche, die werden dafür gar nicht bezahlt. Das Einzige, was sie bekommen, ist Trinkgeld. Die Tore für das Stadion öffneten sich um roundabout 17.30 Uhr, Anpfiff war um 19.30 Uhr, ab 18.30 Uhr war die $1 Hotdog Night eröffnet. Keine Ahnung, warum sie 2 Stunden vorher das Stadion geöffnet haben, aber man konnte rein. Wir haben die Chance genutzt. Ich habe die Chance genutzt, mich einzudecken mit Merch. Allerdings immer noch kein Trikot, weil $90 für ein Trikot und dann ist da noch nicht mal das USL-Logo drauf, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sehr viel. Und hat mich auch vom Design her dann eben nicht so überzeugt, das zu kaufen. Und ich kann schon mal so viel sagen, bei einem Tor stand ich schon wieder im Merch-Shop und habe dieses Tor quasi nur vom Merch-Shop aus gesehen, was aber tatsächlich zum Glück direkt hinter dem Tor war, wo es gefallen ist, sodass man es sehen konnte. Wie bist du denn an die Partie reingegangen? Was war so deine Erwartung?
Ich habe sie natürlich auch live gesehen, auch weil ich generell versuche, viel von Hartford zu gucken. Ich dachte mir so, okay, beide Teams sind jetzt nominell nicht gerade die krassesten Teams aktuell. Aber auch ein blindes Huhn muss ja mal wieder ein Korn finden. Und ich dachte, okay, komm, wenn Anne live im Stadion ist, nachdem es letztes Jahr mit RGV und einem gewissen Unwetterchen nicht geklappt hat, müssen sie gewinnen. Wenn zwei Deutsche zugucken mit zwei verschiedenen Wegen und Anne sogar live Hotdogs futtert, dann habe ich irgendwie gedacht, komm, die werden schon den Sieg reinduseln. Und ja, Gedusel, glaube ich, trifft es stellenweise ganz gut.
Auf jeden Fall. Die Partie selbst begann für Hartford gar nicht so gut. Dann bereits nach 18 Minuten fiel das erste Tor. Und das ist tatsächlich, Gedusel trifft es tatsächlich sehr, sehr gut. Es war eine Ecke gewesen, die der erste Schuss, ich weiß gar nicht, wer ihn gemacht hatte, von Montreal ging gegen den Pfosten, danach ging der Ball zurück, dann waren da 95 Beine dazwischen, drei Hartford-Spieler schossen sich gegenseitig an mit dem Ball. Also das war eine ganz wilde, merkwürdige Szene und ich wusste auch schon, als das stattfand, da wird jetzt ein Tor fallen, weil das so absurd schon wieder aussah. Und tatsächlich ist dann da auch ein Tor gefallen. Ja, also das war ganz schlecht verteidigt von Hartford, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
Gehe ich mit. Es dauerte aber nicht lange, bis Hartford zum Tor kam, was auch sehr bescheuert aussah. Ich hatte mir die Szene mehrmals angeguckt und ich beim Highlight-Gucken muss ich den Torwart wieder ein bisschen entkräften. Denn auf den ersten Blick war das so, ein Galina kam von links in Richtung Strafraum gelaufen, zieht ab. Der Torwart geht quasi in die Hocke, um den Ball zwischen seinen Beinen mit den Händen abzufangen. Aber der Ball rollt halt links an ihm vorbei ins leere Tor. Und ich dachte so, okay, was war das denn jetzt? Hat Sijaha plötzlich irgendwie einen Blackout gehabt? Beim Highlight sah es aber dann so aus, als wäre der Ball von einem Verteidiger abgefälscht worden, wodurch er dann diese komische Flugbahn nimmt und nicht direkt von Galina quasi so ins leere Tor geschossen worden. Unterm Strich ein bisschen ulkig, fand ich, sah die ganze Szene aus, auch mit Sijaha, der halt dann ja am Ball nur mit vorbeigucken kann. Aber halt der Ausgleich für Hartford in der 25. Ein bisschen kurios, abgefälscht, aber nicht ganz unverdient, fand ich.
Unverdient auf keinen Fall, weil Hartford mehrere wirklich gute Chancen hatte. Und auch das 1:0 von Montreal, also gefühlt war das so ihre erste oder zweite Möglichkeit, dass sie überhaupt am Tor von Hartford standen und hatten dann das Tor gemacht, war ein bisschen unverdient gewesen. Aber also dieses Tor war wirklich, also es war schon ein bisschen peinlich, muss man fast sagen. Weil, so wie es von uns aus aussah, und wir waren zufällig auf der Tribüne, wir waren auf der Tribüne von den Hartford-Fans und dementsprechend saßen wir auf der linken Seite von dieser Situation auch und konnten das ganz gut sehen. Und ich war ein bisschen verwundert, was Angelina da macht, weil bei uns sah es so aus, als wenn er wollte aufs Tor schießen. Der Ball verunglückt aber deutlichst, weshalb er deutlichst den Verteidiger anschießt. Und ich war schon am Fluchen, was er da macht, warum er den Ball so dermaßen verunglücken lässt. Und dann fliegt der Ball zufällig ins Tor rein. Dem Torhüter würde ich da wirklich gar keine Schuld geben, weil dass da der Verteidiger getroffen wird, war meiner Meinung nach überhaupt nicht gewollt, sondern dass dieser Schuss komplett verunglückt war. Und normalerweise hätte wahrscheinlich, also in jeder anderen Situation hätte wahrscheinlich wäre der Ball vom Verteidiger nach vorne abgeprallt, in dem Fall prallt er zufällig nach hinten ab, baut dadurch eine neue Kurve auf, für die der Torhüter nichts kann. Also das Tor war mehr Glück als gekonnt. Es dauerte dann, also in der zweiten oder in der ersten Halbzeit gab es für beide Teams noch Chancen. Ich fand aber, wie gesagt, dass irgendwie Hartford das über die größten Phasen hinweg das stärkere Team war. Monterey hatte zwischendurch immer mal ganz gute Phasen, aber Hartford war schon spielbestimmter, hatte die besseren Chancen und hat es an sich auch besser gemacht. Wobei ich finde, dass es so einzelne Spieler waren, die da immer wieder bei Hartford mit auch herausgestochen sind und die gezeigt haben, was sie können. Beziehungsweise es gab mehrere Torchancen, wo ich fand, dass vorne der Sturm nicht gut aufgelegt war und da deutlich mehr Potenzial drin war. Beckford beispielsweise war so ein Fall, der hatte mehrere wirklich sehr, sehr gute Chancen und ist da fahrlässig mit umgegangen. Das war dann schon ein bisschen doof. Aber er ist wahrscheinlich auch aus dem Grund dann ausgewechselt worden. Er hatte davor schon so viele Chancen und er hat auch viele Ballverluste gehabt. Also er ist mir immer wieder negativ aufgefallen. Und jedes Mal, wenn der Ball in seine Ecke ging, war ich nicht so ganz überzeugt, warum der Ball jetzt wieder zu ihm gehen muss, weil in der Regel war dann der Ball auch recht schnell wieder weg. Also er hat das 2-1 gemacht, aber davor hat er halt so wahnsinnig viel liegen lassen. Ein Marcus Epps beispielsweise fand ich da schon besser. Aber, also über ihn ging auch recht viel. Weiß ich nicht. Also die Seite fand ich dann irgendwie immer stabiler und besser als drüben über Beckford dann. Wie ging es denn in der zweiten Halbzeit weiter?
Ja, es gab das 2-1 eben angesprochen. Ich muss zugeben, das Tor selbst war jetzt nicht spektakulär, aber ich fand die Idee ganz lustig. Denn Wenn Kesil geht in den Strafraum, zieht da auch mehrere Verteidiger auf sich, quasi ja, lässt den Ball so ein bisschen in der Luft hin und her hüpfen, täuscht damit die Schüsse an. Die Verteidiger gehen davon aus, dass er aufs Tor schießen will. Stattdessen legt er den Ball nochmal quer auf Beckford, der halt dann eben alleine steht. Und der muss aus kurzer Distanz nicht viel machen und den Ball ja unten mittig rechts einzuschieben. Fand ich halt durchaus lustig gemacht von Van Kessel. Also schön antäuschen, den Ball ein bisschen hoch und runter lupfen lassen, die Verteidiger fokussieren sich komplett auf ihn und dann halt in den 2 Sekunden schalten, quergelegt auf Beckford, der schiebt ins leere Tor ein, womit Hartford die Partie dreht. Also von 0-1 Rückstand zu Beginn quasi der ersten Halbzeit zur 2-1 Führung zu Beginn der zweiten Halbzeit.
So ist es, da hat es sich wohl gelohnt, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade Merch gekauft habe, ein bisschen in die Kasse von Hartford gespült habe. Aber ja, war sehr gut gemacht, fand ich. Also zumindest die Vorlage war gut, die Ausführung war dann jetzt, also wenn er das auch noch vergeigt hätte, dann weiß nicht, hätte er früher ausgewechselt werden müssen. Was würdest du so generell sagen? Die Partie endete ja dann entsprechend 2-1. War es ein verdienter Sieg von Hartford oder hatte Monterey da noch Möglichkeiten?
Ich würde schon sagen, dass es verdient war. Es gab noch eine gute Szene, wo der Brasilianer Renan Ribeiro den Ball noch quasi zurück ins Spiel gelenkt hat, nach einem hohen Ball über die Latte. Aber ansonsten ist mir jetzt Monterey nicht krass aufgefallen. Und das ist so grundsätzlich so ein Team, das nicht krass auffällt. Sie haben mit Frank Yellop zwar einen sehr erfahrenen und berühmten Trainer, aber seitdem sie da sind, sie sind halt da. Also sie fallen jetzt nicht negativ auf, aber sie fallen auch nicht positiv auf. Sie gewinnen mal ein paar Spiele, sie verlieren mal ein paar Spiele, aber wirklich, ja, für Schlagzeilen sorgen sie jetzt nicht, finde ich. Und das war auch in der Partie halt so. Man nutzt die eine Szene aus, die halt wirklich bescheuert gelaufen ist für Hartford. Aber ansonsten hat man jetzt nichts gesehen, wo man wirklich sagen würde, da rede ich morgen noch drüber.
Die Partie war okay, es gab ja immer noch 3 Tore. Aber sie war, fand ich, zu keinem Zeitpunkt wirklich groß spannend. Das tröpfelte alles eher so vor sich hin. Die eine Szene, die du gerade angesprochen hattest, kurz vor Schluss, die war nochmal spannender. Aber ansonsten war das recht ungefährdet alles. Für die Kids im Stadion natürlich super, einen Sieg miterlebt. Und ja, dann ging es für alle nach Hause ins Bett. Es waren echt wahnsinnig viele Kinder im Stadion. Die dürfen in der Halbzeitpause dürfen sie auch immer auf dem Platz, also das ist ja ganz oft so im Amerikanischen, dass dann irgendwelche Firmen oder halt Kinderclubs, dass die dann auf dem Platz spielen dürfen. Man hat so 2 Plätze aufgebaut und da durften die Kids dann spielen. Und das fühlte sich ein bisschen an wie die Spielweise von Hartford. Zumindest bei der einen Partie, wo ganz viele kleine Kinder gespielt haben, die alle immer den Ball hinterhergelaufen sind und auf diesem Platz standen, keine Ahnung, 30 oder 40 Kinder. Und da hast du immer so eine Schlange gesehen oder so einen Pulk aus 30, 40 Kindern, die immer um diesen Ball herum aufgebaut waren und sich immer mit dem Ball zusammen dann bewegt haben. Das war gefühlt so die Spielweise von Hartford lange Zeit der Saison über. Hast du ansonsten noch was zu dieser Partie?
Nö, überhaupt nicht. Also völlig, völlig okay, die Partie. Ich finde es auch soweit ganz gut gelaufen, so von beiden Seiten aus, und freue mich auch für die üblichen Halbzeitaktionen, sind ja oft, wie du schon sagtest, unterhaltsame Dinge, und ich meine, für die kleinen Kinder immer das Beste. So dicht am Spielfeld und an den quasi möglichen Vorbildern zu sein, ist immer schön. Auch ein Beispiel für Birmingham, da dürfen die Kids nach dem Abpfiff immer auf dem Platz und dürfen dann mit den Spielern reden oder kriegen Autogrammkarten und ähnliches. Finde ich wichtig. Also die erste Bindung zu knüpfen zwischen den Fans und den Spielern und den Kindern ist doch viel besser als irgendwo, ja, man winkt kurz und geht dann in die Kabine.
Vor allem bindest du natürlich diese ganzen Jugendclubs dann auch fest an dich. Sie haben immer ein Team, was sozusagen so der Präsenter von diesem Spieltag ist. In dem Fall hieß der Club Manchester SC was, glaube ich. Ist halt wirklich auch ein Club, der besteht gefühlt aus Milliarden Kindern. Die waren halt alle da, haben unten in der Pause dann spielen dürfen und sich die restliche Partie über das Spiel halt angesehen. Die werden da lange von erzählen können. Also von daher, sehr gut gemacht, sehr gut gelöst. Ich habe auch bei MLS-Clubs das jetzt schon gesehen, dass es da möglich ist, dass Kinderteams mit auf den Rasen dürfen und dann halt in der Halbzeitpause spielen dürfen. Bei New England Revolution gegen den New York City FC, was jetzt auch am Wochenende war, fand es nicht statt. Da standen asiatische, nicht chinesische Figuren plötzlich auf dem Platz. Also das war ein komplett anderes Programm. Aber so als Tipp, wer mal zu Hartford oder auch anderen USL-Teams gehen will und da Lust hat, was zu gewinnen, es darf immer 1 oder 2 Personen. Bei den meisten der Teams dürfen Lattentreffen machen. Also wer da Lust drauf hat, vorher trainieren, man kann oft ganz gute Dinge gewinnen. Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann haben wir noch eine Partie, die recht torlos ausging. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Nicht einmal im Urlaub vergisst die liebe Anne, ihr Mikro zu benutzen. Denn sie hat für euch ein paar Eindrücke gesammelt aus der Partie zwischen Hartford und Monterey. So könnt ihr zum Beispiel gleich hören, dass in den Stadien gerne auch die Ecken oder Einwürfe mit Sponsornamen versehen sind und auch angesagt werden. Ihr bekommt ein bisschen etwas von der Stimmung bei den Ecken zu hören, von den Fans. Und hört gleich Annes ersten Eindruck zum Tor von 2:1 für Hartford. Ich würde sagen, A, vielen Dank Anne fürs Aufnehmen und B, euch jetzt viel Spaß beim Hören der kleinen Eindrücke von Anne live bei Hartford gegen Monterey Bay vom letzten Wochenende.
Hartford will take a Bank of America quarter.
Ja, ich war gerade als Gast. Ich komme hier nicht wieder.
Fans, join us for our next match Saturday, June 1st, for the first ever match against our new rivals, Rhode Island FC. Be part of history. Get your tickets today at HartfordAthletic.com. We thank you for attending tonight's match.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und für uns geht es jetzt nach Rhode Island. An die Bryant University. Wo Rhode Island derzeit spielt und sie hatten Louisville zu Gast. Was war vor dem Spiel deine Erwartung, wie dieses enden wird?
Ich dachte mir, ich habe bisher kein Spiel verpasst. Immer wenn ich zugucke, gibt's Gefühl unentschieden. Also dachte ich mir, wenn ich diese Partie nicht gucken kann, weil sie eigentlich viel zu früh stattfindet, dann müsste das Spiel ja quasi gewonnen werden, weil ich dann das böse Omen bin. Und dachte, wie bei Hartford, du wirst vor Ort sein. Also bist du quasi der Lucky Charm der Jungs aus Rhode Island. Und musste dann sehr lachen, als ich dann das Endergebnis sah.
Sagen wir so, also eine Niederlage wurde es nicht. Genau, in dem Fall, wie gerade eben schon mal gesagt, die Spielstätte ist auf dem Gelände einer Universität. Man kommt nur mit dem Auto da meines Erachtens nach hin. Gut, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Schulbusse oder so, die da Chartermöglichkeiten bieten. Wer dorthin fahren will, darf erstmal $20 blechen, um zu parken, weil es keine anderen Parkmöglichkeiten gibt. Und sie das System tatsächlich auch exakt so aufgebaut haben, dass du da automatisch reingelenkt wirst auf dieses Gelände der Universität, gar nicht nach links oder rechts wegkommen könntest. Und ja, dann vorne nehmen sie schon direkt deine Kreditkarte ab und buchen dir die $20 ab. Und sobald man dann auf dem Gelände von Rhode Island ist, beziehungsweise ist ja nicht das Gelände von Rhode Island, sie bauen selbst ja noch und zeigen in der Halbzeit übrigens auch gerne mal Trailer, wie aktuell der Stand ist. Aber sobald man auf dem Gelände von dem Stadion ist, sieht man dann auch wieder sehr viele Kinder, aber ich finde, das Publikum war in dem Fall ein bisschen besser durchmischt. Es waren sehr viele Erwachsene auch mit dabei, auch Ältere, die da finde ich, war es irgendwie bei Hartford, gab es ein größeres Ungleichgewicht. Und was ich interessant fand, war, dass man im Stream sonst immer gar nicht sieht, dass hinter oder neben dem Stadion befindet sich eine größere Baustelle. Keine Ahnung, was da gebaut wird, irgendwas für die Universität natürlich. Und die Kamera ist halt so aufgebaut, dass du die nicht siehst, sondern dass du die ganze Zeit auf die andere Tribüne schauen kannst. Aber wir haben uns ja schon mehrfach über die Bulldogge aufgeregt auf dem Platz, die nicht in der Mitte vom Anstoßkreis ist. Und ich habe mir den Platz mal genauer angesehen. Erstmal ist da dieser ganz furchtbare Kunstrasenplatz verlegt, wo dieses Granulat mit raufgelegt wurde, was die meisten Fußballer eigentlich hassen, weil es gerade bei Sonne extrem heiß wird. Also ich habe mal gelesen, bis zu über 90 Grad können diese Dinge heiß werden. Und wenn du dann dort entlang rutschst, dann holst du dir richtig böse Brandwunden. Also es macht eigentlich gar keinen Spaß, darauf zu spielen. Und was man eben auch nicht sieht, ist, dass dort sonst ein Footballfeld wäre, was wir zwischenzeitlich vermutet hatten, dass sonst dort Football gespielt wird. Wenn das der Fall ist, dann legen sie trotzdem einen quasi anderen Spielteppich, nennen wir es mal so, rüber, also einen andere Platzbedingungen, wenn man keine Linien vom Football sehen kann, was man sonst aber eigentlich sehen müsste, gerade bei einem Kunstrasenplatz. Von daher gehe ich davon aus, dass da sonst auch regulär immer nur Fußball stattfindet und gar kein Football. Direkt daneben, neben dem Fußballplatz oder neben dem Stadion sind übrigens noch weitere Plätze. Tennis habe ich gesehen, Hockey war dabei, also Fußballtrainingsplätze müssten es gewesen sein. Also es ist schon ein größeres Gelände, logischerweise. Und ja, es ergibt einfach keinen Sinn, dass diese Bulldogge nicht in der Mitte vom Kreis ist. Also das ist wahrscheinlich wirklich gemacht, damit Leute sich aufregen müssen. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären.
Gehe ich mit. Es regt mich jedes Mal wieder auf. Also ich versuche nicht so sehr, meine inneren Monk raushauen zu lassen, wenn ich wieder sehe, irgendwas ist nicht synchron, das sieht nicht perfekt aus. Deswegen halte ich mich auch bei meiner regelmäßigen Trikotkritik hier auf dem Podcast zurück. Aber diese Bulldogge, die überhaupt nicht synchron ist und die noch im oberen Drittel irgendwo rumschwimmt. Ich habe keine Ahnung, warum. Er sieht nicht gut aus und das nervt.
Ja, und es ist auch wirklich... Wir dachten ja wirklich, dass es daran liegt, dass sonst halt der Platz für andere Sachen genutzt wird, aber danach sieht's nicht aus. Also, ganz merkwürdig, wer sich das überlegt hat. Der hasst Menschen auf jeden Fall. Bevor das Spiel gestartet hat, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Nee, drei Sachen sogar. Punkt 1, die Anlage vom Stadionsprecher war katastrophal. Also der Sound war wirklich eine Katastrophe. Das klang so aus den 90ern, wenn man ein ganz, ganz schlechtes Mikrofon hatte. Nicht schön, und man kann nur hoffen, dass sie mit ihrem Stadion recht bald fertig werden, damit da die Soundanlage endlich vernünftig funktioniert. Punkt 2. Wer als Fan so nah wie möglich an die Spieler kommen will, der muss tatsächlich nur hinter die Haupttribüne, die ganze Zeit im Stream zu sehen ist, laufen, weil genau in der Mitte ist die Umkleidekabine. Und wenn man aus dieser Umkleidekabine als Spieler rauskommt, dann steht man quasi vor den Fans plötzlich. Das ist zwar leicht abgesperrt, aber man steht sehr, sehr nah neben ihnen und kann ihnen dann nochmal Glück wünschen oder den Gegnern nochmal ein bisschen Shit-Talk mitschicken. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Das ist in anderen Stadien nicht so gemacht. Klar, ist es ja, der Stadion ist ja auch nicht dafür ausgelegt eigentlich, oder nicht gedacht, dass man da professionellen Fußball spielt. Aber es finde ich ein schöner Fankontakt nochmal. Die Fans wissen, dass es da stattfindet, oder die Hardcore-Fans, und können da hingehen und halt nochmal, ja, ihren Stars sehr nahe sein. Und Punkt 3, eine Sache, die ich sehr überraschend fand: nachdem die Nationalhymne gesungen wurde, erst danach kam der Hauptfanblock sozusagen ins Stadion rein. Als kleine Marscheinheit sozusagen. Erst die Trommler und dann die Fahnenschwänger und der Rest dann, die anderen Fans dann hinten ran. Und die sitzen ja auf der Tribüne hinter einem der Tore. Also auf der einzigen Tribüne hinter dem Tor. Auf der anderen Seite ist ein Gebäude. Und das fand ich irgendwie, also ich habe nicht ganz verstanden, warum. Weil das mich dazu führt, dass sie noch nicht mal an der Tribüne angekommen sind. Da fängt das Spiel dann schon an. Und viele von den Fans, die in dieser Polonaise da quasi mitlaufen, sehen quasi den Anstoß gar nicht, weil sie noch zu weit hinten sind. War ein merkwürdiges Handling, aber okay. War zumindest interessant. Ja, und wie fing dann die Partie an? Du hast sie dir ja nicht live ansehen können, sondern zumindest die Highlights hast du gesehen, oder?
Ich muss zugeben, es gibt eine Sache, die ich sehr passend fand, die man auch in dem Spiel gesehen hat. Vor dem Spiel habe ich einen gewissen Podcast gehört, und zwar den Raising Anchor Podcast, der quasi Podcast über Rhode Island FC. Und die hatten in der Vorschau eine interessante Statistik ausgegraben, und zwar lautet John Morrissey von USA Tactics: Rhode Island war, wie gesagt, vor der Partie gegen Louisville, eine Partie oder ein Team mit den meisten kreierten Chancen, bei der zeitgleich mit am schlechtesten genutzten Chancenverwertung. Und ja, das fiel mir auch an der Partie mal wieder auf. Auch wenn hier natürlich ein bisschen Unglück dabei war. Also in der 23. gab es einen Fernschuss von Rhode Island, der an den linken Pfosten gegangen ist und dann wieder zurückgeprallt ist. Aber es gab hier so einige Szenen, wo ich dachte, meine Güte, mach den Ball doch irgendwie mal rein.
Das beschreibt einfach die ganze Partie gefühlt. In meinen Augen war Rhode Island das Team mit den besseren und vor allem auch meisten Chancen. Aber, also, das war teilweise wirklich, auch die Fans haben sich auf der Tribüne da schon drüber aufgeregt, wie fahrlässig da mit den Chancen umgegangen wird. Was auch aufgefallen ist, sie spielen gerade so im Mittelfeld hervorragend, erkämpfen sich da mühevoll die Bälle, dann wird der Ball nach vorne gebracht und der letzte Schuss ist dann aber, sitzt dann irgendwie so schlecht, dass er beim Stürmer gar nicht ankommt. Oder der Stürmer, warum auch immer, plötzlich entweder nicht weiterläuft und sich den Ball nicht holt, vorher abbremst und dadurch natürlich das Passkombinationsspiel nicht funktioniert oder plötzlich nicht mehr stoppen kann und der Ball dann auch wieder weg ist. Also da gab es extrem viele Ballverluste, die viele gute Chancen dann wieder rausgenommen haben. Was mir auch sehr oft aufgefallen ist, sie laufen mit dem Ball Richtung Tor, haben eigentlich in der Situation wäre es eine ganz gute Chance, aber dann fangen sie an, da im Strafraum plötzlich den Ball hin und her zu schießen, anstatt dass mal einer dann wirklich gleich aufs Tor schießt. Nee, man schießt ihn mehrfach hin und her. Und dann ist auch klar, dass die ganzen Louisville-Spieler wieder im Strafraum stehen und verteidigen. Es gab wirklich viele Möglichkeiten, die... man hatte so den Eindruck, sie wollen gar nicht so richtig. Es gab so einzelne Spieler, die sind aufgefallen, weil sie sehr viel kreiert haben und auch die ein oder andere Torchance wirklich sehr gut herausgespielt haben und das da wirklich an Millimetern lag. Aber dann gab es auch Spieler, da hatte man wirklich den Eindruck, die wollen jetzt gar nicht treffen. Man läuft in Überzahl quasi aufs gegnerische Tor zu und dann bremst derjenige, der den Ball hat, da direkt am Strafraum nochmal ab und zieht dann nochmal einen Haken, was natürlich dafür sorgt, dass dann Überzahlspiel dann wieder weg ist. Und die Szene gab es auch irgendwie mehrfach. Das ist sehr ein bisschen bitter eigentlich. Auch vor allem für die Fans, die da schon recht leidenschaftlich sind und die irgendwie auch Lust haben, da professionellen Fußball in Rhode Island zu haben. Aber die recht wenige Tore erleben von ihrem Team.
Ich fand ja, die schönste und beste Szene war im Spiel von Louisville in der 28. Man sieht Miguel Perez, der ja aus der MLS ausgeliehen ist. Er rennt quasi ja am Strafraum vorbei, in den Strafraum rein, umdribbelt dabei mehrere Verteidiger, schießt dann auf den rechten unteren Pfosten, wobei der Ball noch leicht abgefälscht wird und dann Koki Vegas den Ball halten kann. Da fand ich halt das Dribbling und dann den Schuss doch recht schön. Aber halt, ja, mal wieder, wie du schon sagtest, auch für Louisville galt es hier ein bisschen, die Chancenverwertung war nicht ganz gut. Und führte auch, wofür können wir schon mal sagen, zum zweiten Liga, aufeinanderfolgendem Unentschieden.
Was mir übrigens aufgefallen ist, also ich fand Louisville erschreckend ungefährlich. Also Vegas hatte quasi fast nichts zu tun. Es gab so 2-3 Szenen, wo er mal halten musste, aber ansonsten hatte er eine recht ruhige Partie. Das hätte ich, also ich bin da mit anderen Erwartungen an Louisville gegangen und habe da eigentlich schon erwartet, dass sie mindestens das ein oder andere Tor machen oder zumindest torgefährlicher wären. Das hat man in dem Fall aber nicht gesehen. Gut, muss man auch sagen, die Verteidigung von Rhode Island hat das dann auch sehr, sehr stark gemacht. Hast du ansonsten noch etwas zu dieser sehr torlosen Partie?
Tatsächlich nicht. Also mit das Beste, was Louisville noch hingekriegt hat, war eine Ecke in der 70. wo dann Vegas den Ball einfach abgefangen hat oder dann noch den nachgesetzten Schuss aus spitzen Winkel halten konnte. War nicht viel los. Also laut Statistik offiziell 9-16 Schüsse und 0-3 Torschüsse. Das meiste, was Rhode Island in Richtung Tor geschossen hat, ging entweder an den beiden Pfosten vorbei oder war dann schon ein bisschen deutlicher am Tor vorbei. Ja, war nicht so viel los und ich war diesmal nicht ganz unglücklich, die Partie nicht live gesehen zu haben. Denn sonst regt mich das dann doch manchmal auf, irgendwie bis nachts um 3 wach zu sein, nur um dann irgendwie das 100. Unentschieden zu sehen, weil sie es am Ende wieder verduselt haben.
Bis zum 100. Unentschieden ist es gar nicht mehr so weit. Sie haben aktuell 7 Unentschieden, sind damit vorletzter in der Tabelle. Bis dato haben sie einen Sieg und noch 3 Niederlagen. Vielleicht sollte man ihnen sagen, dass Unentschieden nicht so viel bringt. Ich weiß nicht, ob sie das schon wissen.
Man muss halt dazu sagen, 3 von diesen Unentschieden waren halt auch gegen Top-Teams immerhin. Also gegen Louisville hat man nicht verloren, gegen Charleston hat man eine 0-0 geholt und gegen Sacramento hat man ein 2-2 geholt. Da war es ein bisschen unglücklich, weil man damit das bessere Team war und dann sehr spät den Ausgleich kassieren musste. Aber immerhin hat man auch gegen ein paar Top-Teams Unentschieden gespielt, jetzt nicht nur gegen irgendwelche schlechten Teams, wo mehr drin war. Also teils, aber ja.
Ja, ich finde auch, man hat wirklich gesehen, sie können Fußball spielen und da ist auch sehr viel Potenzial im Team. Aber vorne ist halt der entscheidende Punkt, wo es dann komplett mangelt. Es kann nur besser werden eigentlich.
Ich finde ja, Albert Diekwa enttäuscht mich bisher so ein bisschen. Der hatte letztes Jahr die meisten Tore der Liga geschossen, wurde hier Torschützenkönig, wurde auch als einer der ersten Spieler von Rhode Island geholt. Extrem guter Torschütze eigentlich, aber bisher wirkt er jetzt nicht gerade torgefährlich und hat ja auch mehrere Elfmeter schon verhauen. Also irgendwie ist er noch nicht ganz angekommen an der Ostküste.
Wobei mir, also er ist mir schon aufgefallen und durchaus auch positiv aufgefallen, weil er einer derjenigen war, die vorne zumindest für sehr viel Gefährlichkeit immer wieder gesorgt haben. der letzte Funke hat dann am Ende noch gefehlt, aber er war oftmals derjenige, der dann nochmal die Flanke reingegeben hat. Oder der überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass man mit dem Ball im letzten Drittel ist. Und die Teamkollegen haben es dann gerne mal nicht zu Ende gebracht. Also ich fand ihn in der Partie jetzt gar nicht so schlecht. Er ist irgendwann ausgewechselt worden, meine ich. Aber ich bin mir sogar ziemlich sicher, aber ich fand ihn ansonsten bis dato doch ganz, ganz in Ordnung. Einer derjenigen, die durchaus in der Partie aufgefallen sind. Mir sind übrigens noch zwei andere Sachen aufgefallen in der Partie. Zum einen die Art und Weise, wie das Stadion bewässert wird. Wer nicht vom Land kommt, sondern aus der Stadt, kennt das vielleicht eher aus Dokumentarfilmen oder so. Diese kleinen, diese kleinen Fahrzeuge, die man für Felder benutzt, um dort dann Pestizide auf die Felder zu sprühen. Das wird dort genutzt, um den Rasen zu bewässern. Sehr interessante Variante auf jeden Fall. Und ich war mit der Schiedsrichterleistung nicht immer einverstanden. Also der Schiedsrichter hatte mit seinen Pfiffen dafür gesorgt, dass plötzlich da sehr viel Unruhe im Stadion und auf dem Platz entstand, obwohl es komplett unnötig war. Also die Stimmung wurde dann schon ziemlich angeheizt irgendwann, weil sehr viel gegen Wood Island gepfiffen wurde, weil sehr schnell gelbe Karten gegen Wood Island geholt wurden, die bei Louisville nicht gezeigt wurden. Also beispielsweise ganz klassisch war immer wieder mal, dass es so, ja, das Festhalten als letzter Mann gab oder so das Wegtackeln oder das kleine versteckte, deutlich erkennbare Foul allerdings, wo bei Rhode Island dann immer wieder gleich die Karte gezeigt wurde, während es bei Louisville nur bei einer Situation gab, dass es da die gelbe Karte gab, aber also wenn er die nicht gezeigt hätte, dann wäre, glaube ich, auch alles eskaliert. Und da sowohl die Spieler sehr unzufrieden mit waren, wie aber auch die Fans. Also das fand ich, die Partie hätte noch ruhiger verlaufen können, auch von Schiedsrichterseite aus. Es war leider ein bisschen, das Handling war ein bisschen ungeeignet für eine solche Partie. Und ich muss auch zugeben, die Trikots von Louisville sind wirklich schlecht. Also man erkennt zwar sie hatten ja ihre weißen Trikots an, man erkennt zwar die Rückennummer mit ihrer goldenen Schrift, weil die sehr fett geschrieben sind, das sieht man auch aus der Distanz noch, aber selbst wenn der Spieler recht dicht vor dir steht und du auf der Tribüne sitzt, den Namen kann man quasi fast nicht lesen durch diese goldene Schrift, was du auch schon mehrfach bemängelt hättest. Selbst im Stadion geht's nicht.
Um euch ein wenig auf das kommende New England Derby zwischen Hartford und Rhode Island einzustimmen, hat die liebe Anne ein paar Eindrücke gesammelt von ihrem Besuch bei Rhode Island gegen Louisville am letzten Wochenende. Bevor es also gleich mit unseren Wochenendtipps losgeht, habe ich für euch die sehr übersteuert schrille Soundanlage reingeschnitten und ein bisschen Stimmung von den Fans bei einer Ecke von Louisville. Nach unseren Wochenendtipps werde ich euch ein wenig gemütlich und beschwingt in die neue Woche entlassen, denn Anne hat den Einmarsch der Fans nach der Nationalhymne mit Trommeln und der Stimmung eingefangen und damit werden wir euch dann ins neue, Schul-, Arbeit- und vor allem USL-Wöchelchen entlassen. Bleibt also dran und genießt die Stimmung von Rhode Island gegen Louisville und auch hier vielen Dank an Anne für das Aufzeichnen.
Wie sieht's denn aus? Gibt's denn Partien in der nächsten Zeit, die du empfehlen würdest?
Denn wir nehmen die Woche ja nicht mehr auf. Das heißt, wir können uns heute noch sehr quasi entspannt aufs Wochenende zugucken. Und da gibt es gleich das Spiel, worauf sich alle eigentlich freuen aus der New England Area. Denn es gibt das Derby, das erste Derby zwischen Hartford und Rhode Island. Beide Fanlager mögen sich's nicht so wirklich. Beide versuchen auch da die Rivalität jetzt wirklich offiziell ins Leben zu rufen. Und da gibt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit die Partie zwischen Hartford und Rhode Island in Hartford. Und ich bin sehr gespannt, wie das Derby genannt wird und auch generell, wie es angenommen wird mit der Zeit. Und glaube, es wird eine recht offene Partie. Beide sind jetzt nicht gerade krass gut drauf, beide nehmen es aber dann sicherlich ernst. Und ich denke auch, es wird dann hoffentlich einen Gewinner geben, dass da mehr Energie hinten drin liegt, als ein 0-0 oder 1-1 über die Zeit zu schleppen.
Es wird dann ein solides 2-2 werden. Ich kann die Partie... Das stimmt auch wieder. Ich kann die Partie leider nicht live sehen, weil ich zeitgleich in New York im Stadion bin. Aber ja, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Es ist auch auf beiden Plätzen sehr viel Werbung dafür gemacht worden. Ansonsten hast du noch eine Empfehlung?
Nicht wirklich, tatsächlich. Ich glaube, Sacramento gegen Tampa könnte nett werden. Das ist allerdings um 4 Uhr morgens deutscher Zeit. Wer dann morgens vielleicht sein Kind das erste Mal wickeln muss oder noch ein wenig angeheitert aus der Party-Szene zurückkommt. Mit das beste Team aus dem Westen, was gerade so ein bisschen unglücklich nicht gewonnen hat, gegen Tampa, die auch wieder zurück sind, sich in die Top 3 zurückzufinden, dürfte fußballerisch unterhaltsam werden. Aber ich sag mal so, ich würde für die Partie nicht zwingend bis 6 Uhr morgens wach bleiben wollen, dann lieber im Real Life gucken. Auch wenn sie gut wird, aber wir werden alle älter. Bis 6 Uhr morgens live US-Fußball gucken, das schaffe nicht mal ich. Und ich gucke sonst jede Woche 3, 4, 5, 6 Spiele live. Aber 4 Uhr Anpfiff, das schaffe ich nicht mehr.
Ja, oder du gehst rechtzeitig schlafen und stehst früh auf.
Oh ja, geil. Gibt nichts ganz als am Samstagabend um 8 pennen zu gehen.
Na gut, also selbst für amerikanische Verhältnisse, zumindest für die Zeiten der Ostküste, ist die Partie um 22 Uhr. Also tatsächlich auch dafür recht spät.
Ich wollte sagen, unterm Strich, man weiß bei der USA nie so ganz, was man kriegt. Wir können wieder Top-Tipps geben, die echt schlimm werden und schlimme Tipps, die gut werden. Daher hoffen wir mal, dass es New England Derby gut wird und dass Tampa gegen Sacramento kein 0-0 wird.
Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann natürlich mit der Auswertung vom New England Spiel. Wie das Derby ausgegangen ist, ob wir ein weiteres Unentschieden erleben durften oder eventuell es doch einen Sieger gab. Gebt uns wie immer gerne Feedback, entweder auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Und ansonsten, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin, sportfrei.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.